Ich begrüße unseren Gast hier im Studio, David Hollinstadt von der Reihe Meet a Jew. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Meet a Jew, was ist das eigentlich für eine Einrichtung, für eine Möglichkeit?
Also Meet a Jew ist eine Organisation unter dem Dach der Zentralrat der Juden. Wir haben etwa 350, glaube ich, oder ein bisschen mehr sogar, Ehrenamtlichen in Deutschland. Und unser Ziel ist es einfach, Judentum ein bisschen zu entmystifizieren oder Juden, indem wir zu Schulen gehen und kirchliche Gruppen, Universitäten etc. Und wir machen Begegnungen. Wir sitzen einfach zusammen mit einer Gruppe und kommen im Gespräch, antworten Fragen, zeigen, wer wir sind. Wir versuchen immer zu zweit zu gehen, weil wir sagen, zwei Juden, drei Meinungen, und deswegen sollte man mindestens zwei mitkriegen. Es ist einfach deswegen da, weil Judentum und Juden überhaupt ziemlich unbekannt sind in Deutschland, weil es nicht so viele Juden gibt. Und wir finden, der beste Weg, Vorurteile zu entgegnen, ist einfach uns zu zeigen.
Wie sind Sie dazugekommen? Haben Sie sich beworben? Wurden Sie ausgewählt, angesprochen?
Ich habe einen Artikel gelesen ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es gab irgendwo einen Artikel darüber in 2018. Die Organisation, es gab zwei verschiedene Organisationen, damals Rent a Jew, die eher Leute von, sagen wir, 20 bis in Erwachsenenalter hatte, und Likrat war ein Programm von der Zentralrat der Juden. Und die hatten Ehrenamtlichen, die waren 15 bis 20 Jahre alt, also ältere Schüler. Und wir haben ich habe dann über Rent a Jew was gelesen, habe mich einfach freiwillig gemeldet, und dann kam ein Interview, ziemlich lange Interview, und dann haben sie wohl gedacht, ich bin dann geeignet, und dann habe ich angefangen. 2018 war das, und in der Zwischenzeit bin ich öfters unterwegs gewesen und habe mitgekriegt, dass wir diese zwei Organisationen in eine zusammengeführt haben unter einen neuen Namen. Muss man halt machen, wenn man so eine Fusion macht. Es ist nicht politisch korrekt, wenn man der eine oder der andere Name behält. Und so sind wir mit diesem Namen gelandet, und was wir auch gut finden, weil das ist, was wir tun, Meet a Jew. Wir lassen uns kennengelernt werden von anderen Leuten, damit sie die Chance haben, einmal mit echten Juden im Gespräch zu kommen.
Was haben Sie schon alles erlebt bei diesen Begegnungen?
Also eigentlich sehr positiv. Es kommen immer viele Standortfragen über den Judentum als Religion, also über den Ritualen, den Gebräuche, Gottesdienst. Was ist die Rolle von Frauen im Judentum? Es kommen manchmal Fragen zum der Bibel, also der Torah. Es kommen immer wieder Fragen bezüglich Antisemitismus. Habe ich das irgendwo schon erlebt? Es gibt manchmal Fragen zum Israel. Es gibt Fragen zum normalen Leben. Also zahlen wir Steuer? Ja. Und manchmal sind Leute ein bisschen überrascht, weil wir sind ja hier im Rundfunk, aber ich sitze hier ziemlich normal gekleidet, würde ich sagen. Und manche Leute denken, alle jüdischen Männer haben eine sehr lange Bart und tragen einen schwarzen Anzug und eine große Hut. Und das ist nicht der Fall. Es gibt orthodox Juden, die sich so bekleiden, aber das ist nicht die Mehrheit, auch nicht in Deutschland. Und was von den Medien manchmal rüberkommt über Juden in Deutschland, ist nicht unbedingt das echte jüdische Alltag. Was die Leute lernen in Religionsunterricht, es gibt ja Schabbatregeln, es gibt ja Regeln zum Essen, also wegen koscheres Essen und so weiter. Sie gehen davon aus, dass alle Juden 100% alle Regeln folgen. Sie gehen davon aus, dass alle Juden sehr, sehr gut belesen sind in der Bibel. Ich kam einmal in eine Klasse, eine evangelische Religionsunterricht, Und ich hatte glücklicherweise die Frage schon vorher schriftlich bekommen, was halten Sie von Deuteronom Kapitel X Vers Y? Und irgendwie, als ob ich aus dem Stegreif das wissen würde. Ich bin kein Rabbiner. Auch kein Rabbiner würde das nicht unbedingt aus dem Stegreif wissen. Und nein, ich habe persönlich Informatik studiert und habe als Ingenieur gearbeitet für viele Jahre. Und da war meine tägliche Arbeit was ganz anderes als Bibellesen, muss ich einfach zugeben.
Aber trotzdem sind Sie auch geprägt von den Ritualen und manche davon haben Sie wahrscheinlich auch im Alltag präsent. Welche sind es bei Ihnen?
Bei mir persönlich, ich muss zugeben, ich halte die Rituale nicht so ein, wie ich mir selber als Ziel setze. Manchmal feiere ich Schabbat, ich gehe auch manchmal in die Synagoge und ich versuche die Feiertage zu wahrzunehmen. Aber ich bin nicht super religiös in meiner eigenen Ausrichtung. Aber auch das variiert. Wie gesagt, es gibt Juden, die wirklich sehr religiös sind. Manche, die sogar jeden Tag zum Gottesdienst gehen. Und es gibt welche, die vielleicht kommen sie mal in die Synagoge für den Rosh Hashanah, den jüdisches Neues Jahr, und Yom Kippur, der Versöhnungstag. Vielleicht dann auch noch etwas zum Pesach, also Passach, glaube ich, heißt es auf Deutsch, genau. Aber es gibt alles zwischendrin. Und wenn, gerade mit einer solchen Frage, es hängt sehr davon ab, wem Sie genau fragen. Und ich sitze nur hier allein gerade. Wenn wir zwei andere hätten, dann hätten Sie zwei andere Antworten.
Schon bei einer Person. Ja, aber trotzdem ist es, finde ich auch, oder gehört es eben auch zu Meet a Jew und auch, dass Sie hier sind, dass wir auch diese Dinge kennenlernen, auch wenn Sie nicht alles selber so intensiv feiern. Können Sie uns da nochmal einen Überblick geben, was denn diese Rituale dann auch, oder was das beinhaltet alles?
Ja. Gut, okay. Also den Jahreszyklus, sagen wir im Judentum, fängt an mit unserem neuen Jahr, was normalerweise im September ist, und den Versöhnungstag, Yom Kippur, der kommt 10 Tage danach. Und dann eine Woche danach ist den sogenannten Hüttenfest, Sukkot. Das fängt an 7 Tage oder nach Yom Kippur und geht eine Woche, wo wir erinnern uns daran, wie den Juden nach der Auszug aus Ägypten keine feste Platz hatten zu wohnen. Es gibt im Dezember normalerweise Hanukkah. Hanukkah ist das Lichterfest. Und da geht es um einen Wunder, nach der Tempel in Jerusalem zerstört würde zum zweiten oder dritten Mal, würde es wieder in Betrieb genommen und die hatten nur genug Öl, um den ewiges Licht für einen Tag am Brennen zu halten. Aber es hat 8 Tage gehalten, bis sie neuen Öl kriegen konnten. Der Fest ist auch eigentlich dafür da, zu erinnern daran, wieder einmal hat jemand versucht, uns zu zerstören und wir haben es wieder einmal überlebt. Im Frühjahr kommt dann Purim. Das ist auch ein großes Fest, wo einmal in der Frühgeschichte wir überlebt haben. Es wird gefeiert, sehr ausgelassen, ein bisschen in der Art wie Fasching, also mit Verkleidung und Feste. Es gibt um Ostern herum normalerweise unsere Passafest, Pesach ist hebräische Wörter, und da wird erinnert an den Auszug aus Ägypten. Und dann 2 Monate danach ist Shavuot. Das ist ein Fest, wo wir denken an die Gabe der Tora, weil 50 Tage nach der Auszug aus Ägypten bekamen sie vom Gott der Tora. Das war der Jahreszyklus. Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir haben die wichtigste Feiertag jede Woche, einmal in der Woche, und das ist Schabbat. Schabbat geht von Freitagabend bis Samstagabend. Und das ist, wir sagen, Gott hat ja 6 Tage geschafft und am 7. Tag hat er geruht und das tun wir auch. Und der Tag ist da, um sich mit seinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen, zu lesen, zu lernen, mit der Familie zusammen zu sein, mit der Familie zusammen zu feiern, in die Synagoge zu gehen. Und es ist eine sehr schöne Feiertag, eine sehr schöne Ritual, am Freitagabend Kerzen zu zünden, eine Segnung zu sagen über der Schabbat selber, über den Wein, über das Brot und dann eine Art Festessen mit der Familie zu machen.
Wie lässt sich das im Alltag für Sie umsetzen? Immer? Sie haben gesagt, manchmal machen Sie es, manchmal nicht. Aber
Im Alltag gehe ich manchmal in die Synagoge und manchmal machen wir zu Hause Schabbat. Ich habe keine Kinder und meine Frau ist auch nicht jüdisch. Wenn wir Kinder aber hätten, dann und ich würde sie jüdisch erziehen, dann wäre das vielleicht eine ausgeprägtere Situation, sag's halt so. Und es kommt auch von meiner Sozialisation. Meine Eltern waren nicht religiös und wir haben zu Hause nicht Schabbat gemacht. Wenn Sie jemanden fragen, der zu Hause als Kind das jede Woche gemacht hat, dann tendieren Sie eher, das auch noch jede Woche zu machen.
Haben Sie einen Favoriten dann auch bei den unter den Ritualen oder unter den jüdischen Festen?
Meine persönliche ist tatsächlich Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und das ist, die meisten Juden würden sagen, was? Weil das ist ein Tag, wo wir fasten für 25 Stunden, also von Sonnenuntergang bis nächster Sonnenuntergang. Und in dem Fall heißt Fasten nicht nur nichts essen, sondern nichts trinken, sich nicht waschen. Wirklich alles Weltliches sollte man nicht machen und nur konzentrieren an, was hat man in den letzten Jahren gemacht, der nicht richtig war, und sich dafür zu versöhnen, Gott gegenüber. Man hätte schon vorher den Leute selber gegenüber versöhnt haben, falls man jemand anderes verletzt hat. Wir sagen immer, wenn ich ihre Portemonnaie stehlen würde, dann und bitte Gott, mich zu vergeben, dann wird er mir ja sagen, geh doch zu Herr Zander und holen Sie bei ihm erst eine gewisse Versöhnung. Aber jedenfalls, es ist nicht nur ein Rückblick an, was habe ich falsch gemacht, sondern einen Blick nach vorne. Was mache ich im kommenden Jahr anders? Was werde ich im nächsten Jahr tun, um einen größeren Beitrag zur Welt zu bringen, um meine Mitmenschen besser zu behandeln, um etwas zu erreichen? Und das finde ich jedes Jahr, ich finde es einfach erfrischend. Es ist der einzige Tag, wo wir wirklich ganz lang in die Synagoge verbringen. Wir sind da am Abend und dann sind wir am nächsten Tag, mehr oder weniger den ganzen Tag, und man hat viel Zeit, um zurückzublicken und
Ihr Favorit unter den jüdischen Feiertagen und Ritualen. Gibt es sonst noch irgendwelche besonderen Handlungen, die dann auch manchmal dazugehören? Das ist ja oft schon so auch von symbolischen Tätigkeiten auch begleitet. Ja?
Generell, oder also ich würde sagen, ich könnte was sagen über den jüdischen Gottesdienst.
Zum Beispiel.
Wobei da ist wiederum keine klare Antwort, weil es gibt drei große Strömungen in Judentum und die sind auch nicht schwarz und weiß, sondern alles zwischendrin. Man hat in den traditionellen Judentum, was heute man orthodox nennt, hat man ein orthodox Judentum, hat mit den orthodox Kirche hier nichts zu tun. Da hat man im Gottesdienst, jeder geht ziemlich viel in sich selber und betet für sich Gott gegenüber, aber in der Gemeinschaft. Aber wenn man das von außen anguckt, es sieht aus, als ob sie nicht so synchron sind miteinander, sondern jeder macht etwas für sich und ab und zu kommen sie alle zusammen und beten irgendwas oder singen irgendwas zusammen. Sie würden auch in einem Orthodox-Gottesdienst sehen, dass die Männer und Frauen getrennt sitzen. In die anderen zwei große Strömungen. Das eine ist Massotti, der andere ist progressiv oder liberal. Da sieht man den Männer und Frauen zusammen. Und da sieht man auch im Gottesdienst tut man mehr zusammen. Also der Vorbeter betet vor und dann wird aber gesungen, zum Beispiel gemeinsam, und wird gebetet gemeinsam. Am Samstagmorgen ist immer eine Lesung von der Tora, und da werden die Tora-Rollen werden herausgenommen aus ihrem sehr besonderen dekorierten Schrank, durch die Synagoge getragen, ausgerollt. Es wird gelesen oder sogar gesungen von dem Text. Und dann wird normalerweise etwas gesagt über den Inhalt von dem Wochenabschnitt, was sehr interessant sein kann. Und dann wird das wieder sehr, sehr feierlich wieder zusammengerollt und wieder weggetan in dem Schrank. Und es ist ein schönes Ritual.
Wo können Sie denn aktuell hier in eine Synagoge gehen? Wo gibt es denn hier in der Region?
Es gibt in Württemberg drei Synagogen. Entschuldigung. In Stuttgart und Ulm und auch eine kleinere Synagoge in Esslingen. Eine sehr schöne alte Synagoge, Fachwerkhaus. Und dann haben wir auch Beträume, die gemieteten Räume in Reutlingen, in Heilbronn, in Aalen, noch zwei oder drei andere Städte, Schwäbisch Hall, Bad Mergentheim, Weingarten. Ich werde es nicht alles zusammenkriegen, aber so ungefähr. Und das gehört alles zu den Gemeinden für Württemberg. Es gibt's, und das ist die IRGW, Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg. Deswegen sagen wir IRGW. Und das ist zuständig für ganz Württemberg. Und es gibt vielleicht, wir haben etwa 3000 Mitglieder für ganz Württemberg, davon eher vielleicht zwei Drittel im Großraum Stuttgart. Und ja, da sind die Möglichkeiten, zum Synagoge zu kommen.
Was gibt's da sonst noch an Austausch oder an gemeinsamen Aktionen? Außer ja, das Beten oder Betsräume ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ne? Aber was zählt sonst noch zur Infrastruktur und genau, zur Vernetzung?
Genau, also in Stuttgart und haben wir ein großes Gemeindezentrum. Das ist eigentlich der Hauptstelle, kann man sagen. Dort haben wir einen Kindergarten, einen jüdischen Kindergarten, wobei es nicht nur jüdische Kinder dabei sind. Wir haben eine Grundschule, also Klassen 1 bis 4, eine jüdische Grundschule. Wir haben eine Religionsschule. Wir haben ein Jugendzentrum. Wir haben altersgerechte Wohnungen. Nicht genug, aber immerhin. Und da ist auch ein Gemeindezentrum natürlich, nicht nur die Synagoge, sondern einen großen Saal, wo man essen kann zum Beispiel, wo man kleine Konzerte haben kann oder Theateraufführungen oder sonst was. Und es gibt viel dort, der angeboten wird. In den kleineren Zweigstellen natürlich gibt es ein kleineres Angebot. Die haben dann auch weniger Leute, aber... Ja, wir haben drei fest eingestellte Rabbiner für diesen Gebiet und einen Kantor fest eingestellt in Stuttgart, der den Vorbeterrolle übernimmt und ja, einiges anderes an Infrastruktur.
Die verteilen sich dann auf die einzelnen Wochenangebote dann oder so in ganz Württemberg oder wenn man mit vier Festangestellten, so die quasi diese Rollen übernehmen. Es ist ja, kann man ja nicht immer präsent sein überall.
Das ist richtig. Also in Stuttgart und in Ulm sind die zwei größten Synagogen, bieten wir Gottesdienste jeden Tag an und insbesondere am Freitag und Samstag kommen mehrere Leute. Ich kann es ein bisschen vergleichen mit der katholischen Kirche. Sie wissen ja, dort wird auch normalerweise eine Messe jeden Tag gefeiert. Am Sonntag ist es ein bisschen mehr voll als am Mittwochmorgen. Und es ist bei uns auch so. In den kleineren Zweigstellen werden nicht immer jede Wochenende Gottesdienste angeboten. Das wird dann eher einmal im Monat oder so gemacht. Wir haben so einen Zeitplan und die Mitglieder wissen, wann bei ihnen etwas wird. Wir haben auch in die Stuttgarter Gemeinde oder die IRGW ist hauptsächlich orthodox ausgerichtet, aber wir haben auch eine kleine progressive Gruppe, egalitäre Gruppe, wo wir alle drei Wochen oder alle drei, vier Wochen Gottesdienste machen in den progressive Ritual.
Wie ist das Verhältnis zwischen den Progressiven und Orthodoxen hier in Württemberg?
Die Orthodoxen sind viel mehr. Wobei, man musste dazu sagen, die größte Anzahl von unseren Mitgliedern sind die Leute, die man nicht sehr oft in die Synagoge sieht. Auch da gibt es gewisse Parallelen zum anderen religiösen Betriebe. Und die kommen, würde ich sagen, sind um die 70-80% sind eher orthodox ausgerichtet, 15-20% progressiv ausgerichtet. Aber die Zahlen kann man nicht wirklich wissen, weil es gibt keine Mitgliedschaft, sondern man sieht einfach, wer kommt und wer kommt nicht.
Und wie gehen die miteinander um, wenn es diese Strömungen gibt? Gibt es da dann auch einen Austausch?
Eine gewisse, ja. Am Anfang war das ein bisschen fremd, wo wir mit den egalitären Sparte angefangen haben. Ich gehöre auch dazu. In der Zwischenzeit aber, wenn wir unsere liberale Gottesdienste machen, dann machen wir normalerweise Freitagabend in eine von den verschiedenen kleineren Filialen. Und am Samstag dann sind wir in Stuttgart und die Orthodox-Gemeinde betet in der großen Synagoge und wir haben unsere kleine Gruppe in die kleine Synagoge und wir kommen nachher zusammen für Kiddush. Das ist die rituale Segnung von Brot und Wein und Essen. Und wir essen zusammen und da kommen wir schon im Kontakt miteinander. Und das ist in der Zwischenzeit was ganz Normales. Und wir finden das eigentlich sehr gut. Wir freuen uns darüber. Es ist natürlich in der Corona-Zeit ein bisschen anders, aber Gott sei Dank werden wir bald wieder in normale Zeiten leben.
Und wo sehen Sie vielleicht Probleme auch selber, wenn es darum geht, wie Orthodoxe quasi ihr Leben führen oder die Ansichten vielleicht auch in Bezug auf die Rolle der Frau jetzt zum Beispiel auch?
Ich würde sagen, jeder von diesen Strömungen im Judentum hat seine Berechtigung. Und ich lebe das, was für mich passt. Und es ist nicht meine Rolle, etwas zu sagen über den anderen Ansatz. Ich kann erzählen, wie es dazu kommt, dass sie den anderen Ansatz haben. Sie interpretieren der Torah ein bisschen anders. Aber keine von uns können sagen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Es gibt ja drei große Strömungen im Christentum. Protestantisch, römisch-katholisch und griechisch beziehungsweise russisch-orthodox. Würden Sie sagen, welcher von den drei Strömungen der richtige ist?
Auf keinen Fall. Aber man kann eben Punkte finden, die einem gefallen oder einem nicht gefallen, wie manche da umgehen.
Das ist natürlich richtig, aber ich sage es nochmal, ich lebe, wie ich das richtig finde, aber ich urteile nicht über den anderen, ich finde das nicht gut. Ich finde eher, dass es wichtig ist, und das gilt nicht nur für Religion, sondern wir müssen einander gegenüber Respekt zeigen und tolerant sein. Und eine der größten Probleme in unserer Welt seit Hunderte und Tausende von Jahren und immer noch heute und mehr heute sogar, ist es Intoleranz. Und das verleitet zum Rassismus, zum Antisemitismus, zum Islamophobie und, und. Also zu urteilen über anderen in dieser Art ist wirklich nicht der richtige Weg. Ich lasse mich nicht auf diese Schiene ziehen.
Ja, aber es ist ja gut, Sie verstehen es ja vielleicht auch wirklich besser. Sie können es auch erklären dann, wo es herkommt. Mhm. Und dann können sich andere Leute dann ihr eigenes Urteil bilden. Vielleicht, ne? Man kann ja ein Urteil bilden, ohne auch zu verurteilen unbedingt. Ne?
Ich denke, eine der Basis, der echte Basis im Orthodox-Judentum ist zu sagen, die Tora ist von Gott gekommen. Es würde dann erst die schriftliche Teil gegeben, aber den wortlichen, den mündliche Tora würde auch gegeben. Und es würde dann in den Jahren zwischen 200 und 400 in den aktuellen Zeitrechnungen aufgeschrieben. Und das ist das, was wir den Talmud nennen, den ganze Auslegungen und Interpretationen. Die orthodoxe Einstellung ist, die Leute, die damals gelebt haben, waren am nächsten zu das, was Gott uns gesagt hat. Und deswegen, je weiter wir davon wegkommen, desto weniger können wir wirklich große Änderungen machen, sondern wir müssen die Leute vertrauen, die schon viel näher dran waren. Die progressive Einsatz, es kommt von der Name progressiv her, ist zu sagen, der Mensch hat in der Zwischenzeit sehr, sehr viel mehr Wissen insgesamt und wir sind sogar verpflichtet, immer wieder neu auszulegen anhand die neue Information und Wissen, die die Menschheit hat. Soll ich sagen, wer recht hat? Also die beide Interpretationen sind legitim. Und ich meine das wirklich ernst. Also ich lebe persönlich als progressive Jude gern, aber ich würde nie in Frage stellen, diese andere Interpretation, was die Orthodoxen haben. Und daher kommt zum Beispiel die Trennung in die Synagoge von Männern und Frauen. Die Orthodoxen würden sagen, Frauen und Männer haben verschiedene Rechten und Pflichten in religiösen Sinne. Und eine der Pflichten von den Männern ist wirklich zu beten. Und bei den Frauen ist es erwünscht, aber nicht eine Verpflichtung. Und deswegen haben sie die Männer sind in den zentralen Punkt in der Synagoge. Bei den progressiven Juden und Masorti-Juden sagen sie, die Frauen und Männer haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Und deswegen sitzen sie zusammen und deswegen findet man dort manchmal auch Rabbinerinnen oder Kantorinnen, weil man es so sieht. Aber auch da hat die katholische Kirche recht mit ihrer Einstellung zum Priester nur Männer oder haben die Evangelischen Recht? Wer von uns hier auf Erde kann behaupten, dass er das weiß?
Ja, in der katholischen Kirche gibt es ja auch dann gibt's ja immer wieder Versuche der Erneuerung und da gibt es dann auch viel Kritik dementsprechend. Ne? Maria 2.0.
Ganz genau.
Ne? Und ganz genau. Sie sagen ja, es ist eine Form der Interpretation und manchen Strömungen scheint es dann vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß, wenn man der alten Interpretation nachhängt.
Ja. Ja. In der Zwischenzeit gibt es bei den Orthodox-Judentum auch Frauen, die ein Rabbinerstudium gemacht haben. Manche nennen sie Rabbinerinnen, manche nennen sie, aber es gibt einen hebräischen Ausdruck, ich kenne das Wort nicht gerade sofort, aber die dürfen dann unter Frauen Gottesdienste leiten und die dürfen auch, man würde sagen, Pastoralarbeit machen. Aber das ist umstritten noch. Aber es ist, wie Sie sagen, es gibt immer wieder mal Richtungen, die Erneuerung und manchmal geht es in der andere Richtung. Als progressive Judentum fing an in Deutschland mit der Reformbewegung in 1810. Und bei den Reformjuden damals, die ersten Schritte waren zum Teil sehr groß. Sie sind von den Regeln für den Kaschrut-Regeln, also koscheres Essen zum Beispiel, komplett weggegangen. Und langsam aber sicher sind sie wieder dazu zurückgekehrt. Man hat irgendwie gesehen, da haben sie vielleicht ein bisschen zu viel Erneuerung gemacht und es passt eigentlich nicht. Und das kann ja auch passieren.
Ja, bei Ihnen war es ja auch so, Sie sind nicht religiös aufgewachsen und haben jetzt trotzdem irgendwann wieder entdeckt. Was war das bei Ihnen persönlich für ein Prozess?
Ich habe einfach mich sehr interessiert darüber, meine Wurzel zu verstehen, weil es gibt ja eine jüdische Kultur eigentlich, eine jüdische Volk irgendwie, und ich wusste, ich bin jüdisch, das wusste ich sehr genau. Ich bin in eine Stadt in einem Vorort von Los Angeles aufgewachsen, wo es ziemlich wenig Juden gab. Es gab in der Grundschule 400 Schüler und davon waren zwei jüdisch. Und also ich wusste sehr genau, dass ich jüdisch war, nicht immer positiv. Und aber ich wollte einfach mehr wissen darüber und ich habe angefangen darüber zu lesen und viel zu lesen über die Feiertage und über die Einstellungen. Und ich habe dann mehr und mehr Interesse bekommen. Ich war schon hier in Deutschland damals und habe mich dann angefangen, einfach mal Kontakt aufzunehmen und bin dann reingekommen.
Und immer tiefer eingetaucht.
Ja.
Wie ist es jetzt, wenn Sie in L.A. was Besonderes waren als Jude? Hier in Deutschland ist man bei 0,2% Anteil an der Bevölkerung auch noch was Besonderes. Wie ist das für Sie hier?
Ich bin nicht unbedingt sichtbar jüdisch. Ich sage, dass ich jüdisch bin, wenn ich gefragt bin. Und ich mache es nicht geheim, aber ich trage auch kein Kippa jeden Tag. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil das ist eine religiöse Symbol. Die orthodoxen Juden tragen immer ein Kippa und die Männer. Und bei den Reform- und Masorte-Juden eher in die Synagoge tragen sie das. Oder wenn sie zu Hause beten, Schabbat machen oder sowas, dann trägt man Kippa, aber nicht immer. Und in diesem Sinne bin ich nicht sichtbar. Ich könnte eine Davidstern-Kette tragen, aber ich bin ein bisschen, ich bin in dem Alter gekommen, wo die Idee so offene Hemd und Kette zu tragen, das gehört zum anderen Generation jetzt.
Also Sie legen keinen besonderen Wert darauf und dadurch werden Sie aber auch seltener konfrontiert, wenn Sie es quasi nicht explizit selber machen.
Genau. Wie gesagt, ich verheimliche das nicht und wo ich gearbeitet habe, hat meine Kollegen das gewusst. Im anderen sozialen Kontext wissen es viele Leute, einige sind interessiert und stellen Fragen. Viele nehmen es einfach zur Kenntnis und es ist einfach okay, es ist ein Teil von mir. Ich meine, ich bin jüdisch, aber ich bin auch Amerikaner. Ich bin irgendwie fast deutsch, ich wohne hier seit 40 Jahren. Wenn es die doppelte Staatsbürgerschaft geben würde, dann würde ich es haben, aber leider gibt es manche Politiker, die das nicht gut finden. Ich habe viele Teile von meiner Identität und jüdisch sein ist eine davon.
Und das, also Sie setzen sich dafür ein und deswegen sind Sie ja auch hier, dass das eben auch ein normaler Teil von diesem, von unser aller Existenz hier werden kann. Wenn Sie jetzt nochmal, wenn wir nochmal so ein bisschen reingehen in Meet Chu und so, was gibt es denn sonst noch so für Klischees oder Annahmen auch, ne, die was jüdisch sein angeht?
Ich glaube, wir haben vorher einige davon aufgelistet. Ich weiß nicht, es gibt viele Leute haben Vorurteile, aber ich möchte persönlich jetzt nicht anfangen zu erzählen, welche Vorurteile andere Leute haben.
Das zu reproduzieren dann auch ja. Wieder, na klar. Finde ich auch in Ordnung. Dann vielleicht auch nochmal hier, ich finde, der jüdische Humor, davon wird ja auch immer wieder gesprochen. Das ist ja eingangs, das ist ja im Prinzip auch fast schon ein Witz, ne? Zwei Juden, drei Meinungen.
Es ist ein Witz.
Ja, ne? Also,
aber es gibt einen Kern der Wahrheit.
Ja, genau. Also kann man dem so ein bisschen auch auf den Grund gehen, ein bisschen? Wo kommt auch angesichts so viel Leid in der Geschichte trotzdem noch irgendwie dieser Humor auch als Überlebensstrategie? vielleicht?
Ja, ich denke, Sie haben es gerade gesagt, Überlebensstrategie. Erstens, wenn man so viel Leid hat, muss man irgendwo einen Anker finden, um sich festzuhalten. Und einen Weg ist einfach, über sich selber zu lachen und über die Situation zu lachen. Aber über sich selber zu lachen ist wichtig. Wir nehmen uns nicht persönlich so wichtig, sondern wir sehen den Humor in unseren Beziehungen unter uns zusammen, zwischen uns und Gott. Es war immer eine Tradition, einfach eher das Humor zu suchen. Ich bin keine Experte. Es gibt Leute, die mehr wissen wie ich über diese Themen.
Gibt es noch irgendeinen Witz, der Ihnen
Ich bin nicht so gut dabei. Es gibt Leute, die hunderte von Witze kennen, aber ich bin leider, ich höre sie gerne, aber ich kann sie nicht erzählen. Das ist schade.
Und diese zwei Juden, drei Meinungen, was steckt da so ein bisschen drin? Welcher Kern ist da dahinter?
Genau, das steckt einfach drin, dass es ist, man kann nie von allen Juden sprechen. Ich habe ein bisschen Angst, hier Stereotypen wieder zu vermehren. Aber es ist schon ein Teil von unserer Kultur, zu sagen, was wir meinen. Und jeder scheint eine andere Meinung zu haben manchmal. Da kommt das Humor rein. Wenn man eine Diskussion hat, dann hat jeder einen Teil. In der Bibel, es fing gleich an mit Abraham, der mit Gott, das war bevor es Judentum eigentlich gab, der mit Gott gestritten hat über verschiedene Themen, wo Gott den ganzen Sodom und Gomorra zerstören wollte, hat Abraham mit Gott gestritten, sozusagen, diskutiert. Also er hat gesagt, wenn sie wollen den ganzen Ort zerstören, weil es nur 100 gerechte Menschen, aber wenn es 100 Menschen gibt, die gerecht sind, wollen sie es trotzdem machen. Und er hat ihm runterverhandelt auf 10 oder sowas. Das ist schon in unserer Urgeschichte ein Teil der Kultur. Moses hat ja auch mit Gott ganz direkt gestritten. Es gehört einfach dazu.
Und das ist dann nicht Blasphemie, sondern das ist eben Teil der Religion.
Genau.
Und hier in Deutschland wird ja dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Mhm. Es ist ja auch eine Anerkennung, eine Würdigung auf eine Art, aber auf der anderen Seite tut sich die Politik manchmal auch ein bisschen schwer mit der Anerkennung oder jetzt, wenn es um Schutz auch von Synagogen geht. Was wünschen Sie sich für noch eine Normalität auch im politischen Sinne hier?
Ui, das ist eine sehr große Thema in eine Frage. Zuerst, ich finde die Idee, 1700 Jahre Juden in Deutschland zu feiern, sehr gut, weil in der Vergangenheit würde das gesamte Judentum ziemlich in mehr oder weniger in 12 Jahre reinkomprimiert, zwischen 1933 und 1945. Und da Juden seit 1700 Jahren in Deutschland leben, ist das wirklich nicht die gesamte Story. Ich finde es gut, dass man jetzt schaut, was für eine Rolle haben Juden gespielt in Deutschland von der Urzeiten eigentlich, in vielen Hinsichten. Und ich finde es auch gut, dass wir sowas machen wie jetzt gerade im Radio und in generell mehr zu erfahren über, was für Juden gibt es heute in Deutschland und was machen sie heute und wie leben wir heute. Und nicht zu denken, es sind gar keine Juden mehr in Deutschland, zum Beispiel. Das ist auch eine gewisse Überraschung, was manchmal kommt bei einer Mieter-Jew-Begegnung. Generell bezüglich Sicherheit, man musste einfach sagen, es ist schade, dass wir das brauchen. Und der Trend ist leider in der falschen Richtung. Ich habe viele Jahre gesagt, ich wünsche mir, es wäre wie in Amerika, wo man in jede Synagoge einfach reinlaufen kann, Und man muss nicht anmelden und man muss keine Passkopie vorher schicken und so weiter. In der Zwischenzeit aber gibt es auch Anschläge auf Synagogen in Amerika. Also der Trend ist nicht gerade in der richtige Richtung. Das erschreckt mich. Das erschreckt mich sehr. Auch in Deutschland haben wir gesehen, ist die Hemmschwelle, antisemitische Ausdrücke zu machen, auch andere rassistische Ausdrücke zu machen, öffentlich zu machen, immer weiter gefallen. Und das erschreckt mich auch. Tatsache ist, aktuell ist es wohl nicht fehl am Platz, dass wir einen gewissen Sicherheitsstandort bzw. Investitionen machen bei jüdischen Einrichtungen in Deutschland. So weh mir das tut zu sagen.
Ist es so, Sie müssen eine Passkopie hinschicken, bevor Sie in die Synagoge gehen?
Wenn wir Leute haben, die besuchen wollen, wir bitten sie, sich anzumelden. Und ich kann nicht für jede Synagoge in Deutschland reden. Natürlich, es sind etwa 140 jüdische Gemeinden in Deutschland und ich spreche für den in Stuttgart. Wir verlangen, wenn ein Besucher kommt, den wir nicht kennen, verlangen wir einen Scan von dem Personalausweis, damit wir wissen, mit wem wir zu tun haben. Falls irgendwas ist. Also es ist bisher nichts passiert, glücklicherweise. Wir sind sehr froh, dass bisher nichts passiert ist. Aber wie Sie wissen, ist das, die Gefahr gibt es einfach. Es ist schade.
Und haben Sie das Gefühl, Sie werden da von den Behörden auch unterstützt?
Ja. Also die Beziehung, ich kann hier auch nur für Baden-Württemberg sprechen. Eigentlich nur für Württemberg, weil ich sehr involviert bin in der IRGW. Ich bin auch Mitglied der Repräsentanz der IRGW, das ist so wie Kirchengemeinderat. Und ich kann schon sagen, wir sind von der Landesregierung sehr gut unterstützt. Wir werden von der Polizei in Baden-Württemberg sehr gut unterstützt. Wir sind von der Beauftragte gegen Antisemitismus, Michael Blume, sehr gut unterstützt. Auch symbolhaft sind wir gut unterstützt. In der ersten, wir machen jedes Jahr eine festliche Anzünden von die Hanukkah-Leuchter auf eine große Hanukkia auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Und ein paar Mal ist der Ministerpräsident dazu gekommen, um zu reden. Und in der Regel ist jemand von Ministerrang da. Und also der Staat zeigt, dass wir willkommen sind und dass wir ihre Unterstützung haben. Und das tut schon gut. Tut schon gut.
Solche symbolischen Unterstützungen sind wichtig nötig. Und
auch in Tübingen kann ich was sagen, weil es gibt jedes Jahr hier am 9. November eine Erinnerung an die Zerstörung der Tübinger Synagoge. Da gibt es eine Gruppe in Tübingen, die diese Erinnerung auf die Beine stellen jedes Jahr. Weil es eine jüdische Organisation in Tübingen gab, sind wir noch eingeladen, öfters dort auch zu reden. Aber wir sind nicht die Veranstalter. Aber was ich sagen wollte, ist, es sind jedes Jahr Vertreter dort von den Gemeinderat, der Oberbürgermeister kommt normalerweise selber auch, nur wenn er verhindert ist nicht, aber das ist ungewöhnlich. Und es wird ein Zeichen gesetzt, dass auch in Tübingen, die eine eher braune Geschichte hat, dass die Zeiten sich sehr geändert haben. Und das nimmt man schon zur Kenntnis. Das ist eine positive Seite.
Sie haben es angesprochen, der Staat zeigt Solidarität, aber der Staat sorgt auch für Konflikte, vor allem wenn es darum geht, ein antisemitisches Stereotyp ist auch gerne gleichzusetzen, ne, Juden mit dem Staat Israel und Vorwürfe quasi da auch eine Relativierung des Holocaust dann mal gerne dann anzubringen, was der israelische Staat oder die Armee tun würde, wäre ja ganz ähnlich wie das, was die Nazis getan hätten. Wie gehen Sie mit solchen Sachen um?
Zuerst möchte ich einfach feststellen, der Juden und Staat Israel sind nicht das Gleiche. Nicht alle Juden sind Israelis. Und es sind 16 Millionen, glaube ich, Juden auf der Welt und 7 Millionen davon sind in Israel. Und nicht alle Israelis sind Juden. Also 75% der Israelis Staatsbürger sind Juden. Das zum Thema 1. Zweitens würde ich sagen, was die aktuelle Regierung macht. Also ich bin voll überzeugt, dass Israel ein Existenzrecht hat und geben sollte. Das heißt nicht unbedingt, dass ich zustimme mit alles, was die aktuelle Regierung macht. Wir haben vorher gesagt, Sie konnten mich als Amerikaner fragen, sind die Amerikaner pro Trump oder anti-Trump? Man kann eher eine solche Frage nicht stellen, weil es gibt Individuellen und jeder hat eine andere Meinung. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen zum Thema Israel, ich finde es ist sehr legitim, Israel zu kritisieren, aber man sollte keinen Doppelstandard anwenden. Man sollte nicht Israel messen auf einen Maßstab, den man kein anderes Land misst. Und das ist das, wo man öfter sieht, dass Leute was ganz anderes von Israel erwarten als von anderen Ländern. Das finde ich schon sehr negativ und grenzt an Antisemitismus oder ist sogar in der neuen Definition von Antisemitismus gehört das dazu.
Wie blicken Sie auf die aktuelle Situation, politische Situation in Israel? Vier Wahlen in 2 Jahren und...
Ach ja, man könnte sagen, aus Europäer italienische Verhältnisse. Ich weiß nicht jetzt, ob ich Hate Mail kriegen wird von Israelis oder Italienern, nachdem ich das gesagt habe. Aber ich finde es sehr schwierig. Aber ich bin nicht Israeli. Ich habe dort nie gewohnt. Ich habe dort nie gelebt. Ich glaube, ein Teil dieser Situation kommt, weil sie eine in Deutschland gibt es ja die 5%-Hürde, ins Parlament zu kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das in Israel 2,5%, so dass man im Parlament sehr viele Parteien vertreten hat und dass es sehr schwierig ist, eine Koalition zu bilden. Ich bin persönlich eher liberal eingestellt. Ich wünsche mir, dass eine Regierung im Amt kommen würde, die ein bisschen mehr liberal ist. Aber nochmal, ich habe genauso viel Recht, das zu sagen als Amerikaner, als Sie. Sie könnten auch sagen, ob Sie lieber Biden oder Trump haben wollte. Und das können Sie als Ausländer auch sagen. Aber man musste auch sagen, die Leute, die dort wohnen, haben einen anderen Blick, die Wähler. Und ja.
Einen anderen Blick auch auf den Konflikt auf den möglichen Frieden. Wie ist da Ihre Perspektive?
Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe.
Frieden im Nahen Osten.
Ja, klar. Aber gut, wenn ich Israeli wäre und würde dort wohnen, ich möchte nur klar machen, da erwartet man von der Regierung natürlich etwas bezüglich Außenpolitik und Frieden finden. Aber man erwartet auch, dass es genügend Jobs gibt. Man erwartet auch, dass die Mietpreise nicht höher sind als das typische Monatseinkommen. Man erwartet auch, dass man Milchprodukte kaufen kann, die nicht, sagen wir, 20% teurer, oder 3 oder 4 Mal teurer sind, wie man sie hier findet, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Beweggründe haben auch die Israelis. Sind nicht 100% nur auf die Frieden oder die politische Situation, sagen wir, im Nahost fokussiert. Wie in Amerika, Es gab immer wieder mal irgendwelche militärische Exkursionen, die man von hier zum Teil sehr negativ gesehen hat, vielleicht ich auch sogar. Aber ich möchte sagen, der Alltagsamerikaner, der dort lebt, beschäftigt sich nicht nur mit der militärischen Politik der aktuellen US-Regierung, sondern ob er Brot auf dem Tisch hat zu essen und solche Kleinigkeiten. Muss man einfach sagen. Also ich persönlich wünsche mir von beiden Parteien in den Israel- und Palästina-Konflikt, dass sie etwas mehr aktiv nach Frieden suchen würden. Mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, dass die Netanyahu-Regierung das nicht super ernsthaft macht. Und mein Eindruck von Fatah und noch weniger von Hamas ist, dass sie ernsthaft danach suchen. Gut, Hamas hat natürlich gesagt, sie werden nicht ruhen, bis jeden Israeli ins Meer reingeschoben wird. Das ist nicht gerade die Basis für einen Friedensvertrag. Ich sage immer, leider Gottes, die Parteien müssen unter sich einen Weg finden. Und wenn beide Parteien eigentlich das nicht wollen, sind die Erfolgschancen nicht sehr hoch. Ich wünsche mir, ich könnte das anders sagen, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber auch da, wie vorher gesagt, jeder hat eine andere Meinung dazu und ja.
Es bleibt kompliziert und man muss eben aufpassen mit Anmaßungen auch, ne? Wir würden es besser wissen, sozusagen, ja. Und schreiben den Leuten vor, wie sie zu handeln haben. Dann nochmal hier zurück nach Deutschland und hier in die Region und Meet Chu, Sie als was sind da vielleicht jetzt auch nochmal Wünsche oder auch Ideen, was gegen diesen aufkeimenden Antisemitismus oder den stärker werdenden Antisemitismus hilft, außer jetzt quasi eine Normalität, so ein Gespräch zu halten. Ne? Diese Entmystifizierung ist ja, glaube ich, schon einfach ein ganz guter Weg. Das ist ja gar nicht so besonders.
Ne? Wir sehen das Kampf, sagen wir, gegen Antisemitismus nicht als unsere Aufgabe bei MeetJew. Wir tun das nicht auf unsere Fahne schreiben. Eigentlich ist Antisemitismus kein jüdisches Problem. Antisemitismus ist ein Problem der Gesamtgesellschaft. Es ist der Tendenz, wie in manche andere Formen von Rassismus, die ganze Welt zu teilen in uns und denen. Und denen sind schlecht. Das Besondere an Antisemitismus ist, dass diese Gruppe von Juden so klein ist und eigentlich es ist eine Fantasie, wenn man meint, alle Juden sind reich und die ganze Welt ist unter jüdischer Kontrolle etc. Ich musste nur dann sagen, ich habe von den Reichtum noch nichts gesehen irgendwie. Aber es ist eher ein Problem, wie gesagt, es ist diese Tendenz, anstatt selber an die Problematik zu gehen, einfach einen Feind zu finden, der kann man sagen, die sind dann alles schuldig und das in eine gewisse Weise dann nimmt die Verantwortung von mich weg. Es ist eine Ausflucht, ein Fluchtweg, kann man sagen. Und es ist deswegen gibt es jetzt in Deutschland viel mehr Fokus von vielen Ländern auf der Kampf gegen Antisemitismus und auch der Kampf gegen Rassismus. Deswegen gibt es in Baden-Württemberg eine Stelle dafür im Staatsministerium. Und sie haben viele Wege, sie versuchen viele Wege einzuleiten, das zu bekämpfen. Ich glaube, es hat aber sehr viel mit Bildung zu tun, Bildung und Wissen. Und in diesem Sinne macht MeetJew unseren Beitrag, indem wir Vorurteile abbauen können, indem wir einfach uns zeigen. Das ist einen Weg. Glücklicherweise fängt der Staat an, dieses Problem ernst zu nehmen und sehen es auch als Bildungsproblem. Und deswegen gibt es Fokus, das zu ändern.
Vielen Dank, David Hollenstadt, für diese offenen und informativen Worte. Danke, dass Sie da waren und alles Gute. Toi, toi, toi.
Vielen Dank für die Einladung.